Deutschlandfunk, Kultur heute.
Böhmen liegt am Meer. So heißt es bei Ingeborg Bachmann. Gedichte und Dichterinnen haben eben die Lizenz zum Lügen. Und Zeit ist weder vermehrbar, noch duldet sie Aufschub. Gerade deshalb begründet die gestundete Zeit den Ruhm der Dichterin.
Es kommen härtere Tage. Die auf Widerruf gestundete Zeit wird sichtbar am Horizont.
Im Münchner Literaturhaus sind Dokumente, Briefe, Manuskripte, Fotografien aus dem Nachlass Ingeborg Bachmanns zu sehen und zu hören. Mehr dazu am Ende der Sendung, zu der sie Michael Köhler einlädt. Willkommen bei Kultur heute. Mit Filmkunst wollen wir beginnen. An der Côte d'Azur, da finden derzeit die 77. internationalen Filmfestspiele statt. Festivalchef Thierry Frémaux machte deutlich, Abschluss-Gala-Eklats wie bei der Berlinale, die soll es in Cannes nicht geben. Stattdessen hat die Stadt politische Demonstrationen gleich ganz verboten. Die Leinwand aber kann Politik kaum meiden. Ein Dokumentarfilm hatte Premiere, der im Nahen Osten spielt und durchaus das Zeug zum Aufreger haben könnte. La Belle de Gaza. Frage deshalb an meine Kollegin, die Filmredakteurin Susanne Burg in Cannes. Es geht, haben Sie mir erklärt, um palästinensische Transfrauen in Tel Aviv. Bitte schön, was interessiert die Regisseurin Jolande Saubermann daran, bitte schön?
Ja, Jolande Saubermann geht thematisch gerne dahin, wo Menschen häufig lieber schweigen als reden. In ihrem vorherigen Film M ging es um sexuellen Missbrauch von Kindern, Jugendlichen in einer ultraorthodoxen jüdischen Gemeinde in Israel. Und während dieses Drehs hat sie von einer Transfrau gehört, die aus Gaza nach Tel Aviv zu Fuß gekommen sein soll. Und wir begleiten Jolande Saubermann bei ihrem Film, wie sie diese Frau sucht. Sie spricht mit vielen Transfrauen, die in einer Straße in Tel Aviv als Sexarbeiterin arbeiten, und sie trifft dann La Belle de Gaza tatsächlich. Die trägt einen Schleier, ist eine mystische Figur, und Jolande Saubermann gewinnt ihr Vertrauen, und sie und auch die anderen palästinensischen Transfrauen erzählen dann sehr viel von ihrem Wunsch, in ihrem weiblichen Körper anzukommen, von der Unmöglichkeit, in ihren Familien ihre Identitäten auszuleben, von der Gewalt auf der Straße in Israel. Und ich konnte mit der Regisseurin sprechen und ich habe sie gefragt, was sie besonders an La Belle de Gaza interessiert hat, und sie hat gesagt, sie interessieren Grenzen.
You know, I'm obsessed with borders.
Ich bin besessen von Grenzen. Grenzen zwischen Feinden, Grenzen zwischen Menschen, jede Form von Grenze. Und in diesem Fall dachte ich, dass diese Frau so viele Grenzen in sich trägt. Als Junge geboren wird sie zu einer Transfrau. Sie kommt aus Gaza und wird in Israel als Feindin betrachtet. Ich wollte wissen, wie sie die Welt sieht.
I wanted to know how she sees the world.
Ja, soweit im Original die Regisseurin Jolande Saubermann. Susanne Burg, der Film ist ja vor dem 7. Oktober, vor dem Attentat der Hamas entstanden. Ändert das den Blick auf dieses Werk?
Ja, man schaut natürlich, ob der Film in irgendeiner Art und Weise Partei ergreift für die eine oder die andere Seite, aber man merkt dann relativ schnell, dass es Jolande Saubermann darum nicht geht. Dieser Film La Belle de Gaza ist Teil ihrer Nachttrilogie, da gehört auch der Film M dazu, den ich schon erwähnt habe, und die Nacht steht auch so für die Dunkelheit im übertragenen Sinne, also die Schattenseiten von sehr strikten moralischen Wertesystemen, von Religionen oder Kulturen, sowohl im Judentum als auch im Islam. Also ihr Ansatz ist ein sehr humanistischer, die gesellschaftspolitischen Realitäten scheinen dabei dann sehr klar durch, aber mich fasziniert Jolande Saubermanns ganz eigener Stil. Sie arbeitet mit Handkamera, mit einem kleinen Team. Ihre Aufnahmen haben so eine Unmittelbarkeit, eine Intimität, die einen direkt in diese Welt, in die Geschichten eintauchen lassen. Das ist wirklich faszinierend.
Die Politik soll beim Festival draußen spielen, hatte ich eingangs gesagt. Wenn wir jetzt auf den Nahostkonflikt schauen und wenn Sie auch auf die Straßen gucken, begegneten Ihnen da Transparente? Ist das der Fall?
Naja, also es gibt keine Demonstrationen, die sind ja verboten, aber hinter den Kulissen spielt der Nahostkonflikt schon eine Rolle. In den Jahren zuvor hat es im offiziellen Programm hier immer wieder israelische Filme gegeben. In diesem Jahr gibt es lediglich einen studentischen Kurzfilm aus Israel. Es gibt natürlich keine Informationen, ob das eine bewusste kuratorische Entscheidung des Festivals ist, aber es ist auffällig. Und auch der Markt ist wohl sehr zurückhaltend, was israelische Koproduktionen angeht. Also Israel wird im Augenblick offensichtlich ein bisschen gemieden. Insofern schlägt sich der Nahostkonflikt durchaus nieder.
Ja, und was ist dann mit der anderen Seite, also der palästinensischen oder der arabischen Welt, wie ist darum bestellt?
Also es gibt so viele arabische Filme im offiziellen Programm wie wahrscheinlich noch nie zuvor. Und das Interessante finde ich, Saudi-Arabien ist überall präsent. Das Land macht wahnsinnig viel Werbung für das neue Filmfestival, das es seit ein paar Jahren gibt, Red Sea Festival, und versucht eben auch Produktionen ins Land zu holen. Das ist spannend, weil es erst 6 Jahre her ist, dass in dem Golfstaat das erste öffentliche Kino aufgemacht hat. Aber man will sich etablieren als Player, ähnlich wie Katar, die das schon früher gemacht haben. Saudi-Arabien investiert in Kunst und Kultur, und im offiziellen Programm von Cannes gibt es in diesem Jahr zum ersten Mal einen Film aus Saudi-Arabien. Der hat nächste Woche Premiere, also Saudi-Arabien meint es ernst.
Sagt Susanne Burg, live aus Cannes von den Filmfestspielen, unter anderem über Belle de Gaza. Danke für diese frischen Auskünfte. Die Arbrüt, und damit kommen wir zur Kunst, oder die Outsider-Art, wie man auch sagt. Sie folgt einer besonderen existenziellen Gegebenheit. Es ist nämlich Malerei von Künstlern und Künstlerinnen mit Einschränkungen, kognitiven Beeinträchtigungen, Behinderungen. Vor 10 Jahren zeigte der Ausstellungsmacher Caspar König im Essener Museum Folkwang die andere Avantgarde, Maler etwa wie die französische Séraphine Louis, die psychisch erkrankt in einer, wie man damals sagte, Irrenanstalt in Frankreich in den 40er Jahren starb. Der EUVAD ist ein Preis für Kunst im Kontext kognitiver Einschränkungen. Im Haus der Kunst in München werden die Preisträger und ihre Werke gezeigt. Und Julian Ignatowitsch hat mit Beteiligten gesprochen, sich die Ausstellung gründlich angeschaut.
3 Tage lang hat Künstlerin Samaneh Atef an einem Wandgemälde für die Ausstellung gearbeitet. Jetzt rahmt der große, nach rechts geneigte Baum, den sie gemalt hat, eines ihrer anderen Bilder. Der Baum, ein Pfirsichbaum, erinnere sie an ihre Jugend und an ihre Heimat, den Iran, erklärt Atef. Beim Nachbarn stand so ein Baum im Garten. Eines Tages wurde er gefällt. Da wusste sie, dass sie gehen müsse. Tatsächlich verließ Atef einige Monate später ihr Land und kehrte nicht mehr zurück. Eine bewegende Geschichte, die sich durch viele der bewegenden Bilder der geistig behinderten Exil-Iranerin zieht. Immer wieder tauchen Bäume, Äste, Verzweigungen auf, die sich durch nackte Frauenkörper schlängeln, sie schmücken und zersetzen. Die Äste greifen von außen nach den Frauen oder erwachsen aus ihrem Inneren, aus den Organen der Vulva, laufen wie Tränen die Wangen hinunter. Durch die Kunst habe ich herausgefunden, dass es neben der Dunkelheit auch Licht gibt, sagt Atef. Mein künstlerisches Schaffen hat mich aus einer tiefen inneren Dunkelheit geholt und zur Selbsterkenntnis geführt. Große Worte, große Kunst, meint auch der Initiator des EUVAD und Kurator der Ausstellung, Klaus Mecherlein, der gleichzeitig die Eigenständigkeit von Kunst im Kontext geistiger Behinderung betont.
Was diese Künstler unterscheidet von, sagen wir mal jetzt, orientierten Kunstmarktkünstlern, ist die Tatsache, dass ihr Leben im Werk stattfindet, nicht vorher und nicht nachher. Und andere Künstler, der hat sein Leben, geht in sein Atelier, arbeitet und sein Leben geht dann danach wieder weiter. Das ist für ihn Arbeit und für sie ist das Leben. Die Kunst ist Leben.
Von der wahren, ursprünglichen, rohen Kunst, der Arbrüt, hatte ja schon Maler und Sammler Jean Dubuffet in den 1940er Jahren gesprochen. Kurator Mecherlein spricht von der Outsider-Art, die der EUVAD fördere und auszeichne.
Man übersetzt es zum Beispiel mit Außenseiterkunst, das ist ja nicht richtig. Jeder Begriff hat irgendwie seine Schwächen, aber ein Begriff ist ja wie eine Art Fokus, ein Scheinwerfer, den ich auf etwas richte. Und wenn ich das, den Begriff hernehme und damit eine Sache betrachte, dann sehe ich mehr, als wenn ich das Licht nicht hernehme. Ja?
Der EUVAD richte sich damit auch gegen Gleichmacherei. Inklusion heiße nicht, alle Unterschiede unsichtbar zu machen, meint Mecherlein. Im Gegenteil, Individualität, Vielfalt, verschiedene Identitäten sichtbar zu machen, das ist das Anliegen der Ausstellung im Haus der Kunst. Entsprechend unterschiedlich und international sind die gezeigten Preisträger in diesem Jahr. Aus den ca. 250 Bewerbern aus 25 Ländern wurden 3 Sieger gewählt. Neben der Iranerin Samaneh Atef, die den Hauptpreis erhält, sind die Spanierin Belén Sánchez für ihr filmisches und skulpturales Werk und der Afro-Niederländer Desmond Tjonakoi für seine fantastischen Schwarz-Weiß-Zeichnungen prämiert worden. Sánchez filmt den eigenen Körper, nackt, mit Wunden, die sie durch Handybestrahlung heilt. Bei Tjonakoi erstreckt sich der Körperkult von den Oberarmen muskelbepackter Superhelden bis hin zu den langen Beinen von Model Naomi Campbell. Das meiste könnte genauso in jeder anderen Ausstellung für zeitgenössische Kunst hängen.
Ja, ich kann natürlich so einen Künstler auch neben in jede andere Ausstellung hängen. Das ist kein Thema. Aber deswegen sollte ich nicht das aus dem Blick verlieren, dass die künstlerische Produktion, das Herangehen, die Mentalität dahinter eine ganz andere ist. Und ganz wichtig, vielleicht auch die Funktion der Kunst eine andere ist.
Denn Künstler wie Samane Atef arbeiten jenseits von kommerziellen Gedanken, von kalkulierter oder allzu intellektualisierter Herangehens- und Betrachtungsweise, aus einer emotionalen Notwendigkeit heraus. So zeigt es die Münchner Schau und so beschreibt es Atef selbst. Ich wage zu sagen, dass Kunst mein Leben gerettet hat. Sie hat mich geheilt, sagt die Künstlerin.
Ein Beitrag von Julian Ignatowitsch war das. Erstmals in der Geschichte der Basler Fondation Bayerler werden das Museum und sein Park zum gemeinsamen Schauplatz zeitgenössischer Kunst. Werke von 30 Künstlerinnen und Künstlern unterschiedlicher Herkunft, Disziplinen werden gezeigt. Die Ausstellung ist als ein lebender Organismus konzipiert. Das heißt, es verändert sich während der Ausstellungsdauer fortlaufend etwas. Der Künstler und Choreograf Tino Segal wurde eingeladen, eine übergreifende Präsentationsform der Sammlung zu entwickeln, denn er schafft sogenannte konstruierte Situationen. Neben den temporären Kunstprojekten werden unter anderem prominente Sammlungswerke von Louise Bourgeois, Paul Klee, Claude Monet, Vincent van Gogh gezeigt. Rudolf Schmitz staunte nicht schlecht.
Was wird denn hier bloß erforscht? Im Park des Museums ein Turm von Filipparino mit blinkender, auf- und abfahrender Kontrollstation. Lange Schläuche führen ins Erdreich, ein Lautsprecher übersetzt diverse Messergebnisse zu Magnetfeldern, Bodenvibrationen und Umweltgeräuschen in eine akustische Collage. Dann plötzlich wabernder Nebel, versprüht von zahlreichen im Rasen versteckten Düsen. Er umhüllt den Teich, die Wege, verschluckt schließlich alles, nimmt die Orientierung. Museumsdirektor Sam Keller.
Ja, und manchmal verschwindet das Museum auch, kommt in den Garten und wo ist das Museum und wo ist der Eingang dazu?
Klar, diese Installation der 91-jährigen Japanerin Fuyiko Nakaya ist spektakulär, aber durchaus programmatisch. Denn es geht in dieser Sommerausstellung der Fondation Bayerler um die entscheidende Frage, was ist das Museum? Eine Tatsache, eine Illusion, etwas, das sich unter unseren Händen aufzulösen droht, oder ein Ort für unvergleichliche und experimentelle Erfahrung? Die ersten Räume dieser Schau jedenfalls machen sprachlos. Da werden in aufsteigenden oder herabstürzenden Linien Ikonen der Sammlung in abenteuerlich dichter Hängung zum Fliegen gebracht. Mondrian, Malevich, Léger, Albers van Gogh, Hodler schwärmen aus und bilden neue Gemeinschaften. Das ist geradezu beunruhigend, aber auch elektrisierend. Eine Bildfolge jedenfalls, in der Monets Seerosen und seine Kathedrale von Rouen ein Wolkenbild von Gerhard Richter rahmen, habe ich so noch nie gesehen. Kurator dieser rotierenden Impressionen ist niemand anders als der deutsch-britische Künstler Tino Segal, der im Kunstkontext, wie er sagt, Situationen konstruiert.
Wir haben ihn eigentlich gebeten, die Sammlung nicht einfach nur zu hängen, sondern zu choreografieren. Das heißt, auch ein zeitliches Element reinzubekommen. Weil einer der Elemente dieser Ausstellung ist, dass die Ausstellung nicht die gleiche am ersten wie am letzten Tag ist, sondern dass sie eine Art lebendiger Organismus ist, der sich über die Ausstellungsdauer verändert.
Abgeschliffene Ausstellungswände, ein reizvolles Memento der 25-jährigen Geschichte der Fondation Bayerler, leiten zum sogenannten Ballroom, in dem Skulpturen aus 100 Jahren miteinander zu tanzen beginnen. Sie bilden Pärchen, oft Nase gegen Nase, Abstraktion gegen Figürlichkeit. Ein Dora-Maar-Kopf von Picasso scheint ein Männlein von Giacometti herunterzuputzen. Eine in Stahl gegossene Aufblaspuppe von Jeff Koons blickt interessiert auf eine Tingeltangel-Assemblage von Jean Tingley und ein Holzkopf von Georg Baselitz knabbert am geschnittenen Metall einer Picasso-Dame. Die Spindeln mit den aufgespießten, bemalten Holzstückchen von Louise Bourgeois wirken dazu wie Appetithäppchen. Das alles ist frech und ungezogen. Wird das Publikum hier nicht den Respekt vor den Ikonen der Sammlung verlieren? Direktor Sam Keller muss lachen.
Das fürchte ich überhaupt nicht. Erstens glaube ich an die Kraft der guten Kunst. Und zweitens glaube ich auch, wir arbeiten ja auch engst mit Künstlern zusammen. Die meinen es sehr ernst, was ihre Kunst anbelangt. Heißt aber nicht, dass man nicht auch spielerisch sein darf. Das Spiel ist ja die beste Art, des Menschen zu lernen.
Viele Präsentationen in dieser Show sind shocking. Immer wieder muss man lachen, kratzt sich am Kopf. Aber zugleich fühlt sich das alles ungeheuer lebendig an. Die Grillstation von Rirkrit Tiravanija auf der Terrasse oder das in sanfte Schwingung versetzte Bett von Carsten Höller, in das sich einzelne Besucher für eine Stunde zum Träumen zurückziehen können, die Experimente in Sachen lebendiges Museum nehmen kein Ende. Die Besucher, so wünscht sich Direktor Sam Keller, sollen so etwas wie Bewohner des Museums werden. Ein Ausstellungsexperiment, das erleichtert, beglückt und beschwingt.
Rudolf Schmitz über Drinnen und Draußen, die Sommerausstellung der Basler Fondation bei Erla. Das Deutsche Literaturarchiv in Marbach hat zum 100. Geburtstag des Schriftstellers Franz Kafka die Ausstellung Kafkas Echo eröffnet. Das benachbarte Stuttgarter Staatstheater hat eine Theaterversion dessen Amerika-Roman herausgebracht. Es geht um den 16-jährigen Karl Rossmann, der von seinen Eltern wegen des Verhältnisses zu einem Dienstmädchen verstoßen nach Amerika geschickt wird. Kafka selber war nie in der neuen Welt. In Stuttgart hat der ungarische Regisseur Victor Baudon den Roman auf die Bühne gebracht, sich an die Episodenfolge des Romans, der Vorlage, gehalten, wie Christian Gampert berichtet.
Karl Rossmann, der arme Jugendliche, der bei Kafka von bösen Eltern nach Amerika entsorgt wird, muss in der neuen Welt Charlie Chaplin getroffen haben. Der ganze erste Teil von Victor Baudots Inszenierung folgt einer Stummfilmästhetik und die Hauptfigur sieht aus wie Chaplins Tramp. Der wird von Baudot in einem Kosmos kapitalistischer Entfremdung hübsch unterhaltsam umhergeschubst, in dem nette Sprachkurse abgehalten werden und die Revue-Girls »Bei mir bist du schön« singen. Chaplins antikapitalistische Widerständigkeit hat mit Kafka aber nur sehr untergründig zu tun. Karl Rossmann ist eben keine komische Figur, sondern ein passiver Naivling, der durch ein Horrorkabinett stolpert. Zum anderen ist Victor Baudots Hang zur theatralischen Überinstrumentierung mit Kafka nicht wirklich kompatibel. Die Verlorenheit der Hauptfigur wird völlig überdeckt von einer Kostümshow, in der Fettsüchtige in Bodysuits den Anpassungswilligen bedrängen, Trockeneisnebel wabert, weil die Zukunft so unklar ist und ständig Bühnensegmente hoch und runter gefahren werden. Dazu Pantomime und Hörspiel und Karikatur.
Wie geht es Ihnen? Alles ist hier prächtig, nicht wahr?
Ist hier nicht alles prächtig oder nicht?
Und Sie sind unlängst aus Europa angekommen.
Oh, kann man das an seinem Akzent hören? Herr Bohr!
Nein, nein, überhaupt nicht.
Während Baudot also die Theatermaschinerie bedient und ganz groß ist, ist Kafka eigentlich ganz klein. Und Baudots Versuch, Kafkas Schreibprozess auf die Bühne zu bringen, besteht in innervierenden Formalismen. Leblose Figuren betreten ein surreales Büro und beginnen auf altertümlichen Schreibgeräten zu tippen, während an der Wand irreale Zeitangaben laufen. Was Kafka wirklich schreibt und in welchen Zusammenhängen er steht, kommt auf wundersame Weise dann doch noch in den Blick des Regisseurs. Nachdem Karl Rossmann ständig die Schwachen verteidigt hat, also den von Vorgesetzten schikanierten Schiffsheizer, von einer höheren Tochter mehr oder weniger vergewaltigt wurde und von seinem geschäftsorientierten amerikanischen Onkel in die Wüste geschickt wird, trifft er auf die beiden Landstreicher Robinson und de la Marche. Dass die beiden den gutwilligen Rossmann beklauen, ist weniger von Belang. Originell ist, dass Baudot die beiden wie überkandidelte Vorläufer von Wladimir und Estragon aus Becketts Warten auf Godot inszeniert und dass sie, trotz all ihrer bescheuerten Exaltiertheit, Kafka als Visionär des absurden Theaters kenntlich machen. Ähnliches gilt für Rossmanns Hotel-Episode als Liftboy, als er mit einer kleinen Sekretärin eine großartige linkische Liebesszene hat und von einer fürsorglichen Oberköchin betreut wird. Und trotzdem Kafkas Urthema der Kontrolle durch den großen Apparat immer vorhanden ist.
Da, lies, laut,
ich,
kenne den Paragraphen. Ich habe die Dienstordnung bekommen und genau gelesen.
Jeder, der an der Portierloge vorübergeht, muss mich grüßen.
Ich grüße Sie ganz bestimmt. Ich habe Sie jeden Tag etliche
Mal... Du hast mich jedes Mal zu grüßen, Sie? Jedes Mal ohne Ausnahme.
Auch im fremden Amerika ist Kafkas Protagonist umgeben von dominanten, fordernden Frauenfiguren. Mit dem Auftritt der hier keineswegs übergewichtigen, dafür aber Playback-Mozart-Arien darbietenden und Zähne ausreißenden Therese Dörr als Sängerin Brunelda erreicht die Aufführung dann ein Level hinreichender Verrücktheit, um an die Sadomaso-Orgien in Schnitzlers Traumnovelle anzuschließen, immerhin. Leider entpuppt sich das Naturtheater von Oklahoma, von dem Kafka sich im Schlusskapitel einen Arbeitsplatz für jedermann erhoffte, als konfuse Grunge-Band, während das technische Personal die Bühne abräumt. Vielleicht ist das Theater doch nicht die Rettung für den schüchternen Franz Kafka, sondern die Literatur, die am Ende in Form eines Schreibtischs sichtbar wird. Da muss man arbeiten und nicht posieren.
Ich war ein ängstliches Kind, so schrieb er an den Vater. 1919, Franz Kafka. Christian Gampert war das. Wir kommen zur Literatur noch einmal. Anfang der 50er Jahre, noch ist nichts veröffentlicht, da liest sie bei der Gruppe 47 und gewinnt sofort. Ihr Lyrikband Die gestundete Zeit erscheint erst danach. Der Spiegel macht 1954 eine Titelgeschichte mit ihr. Damals ist das eine Sensation. Sie sprach leise, sie flüsterte, sie wusste die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Ingeborg Bachmann, die Auratische. Nichts Schöneres unter der Sonne als unter der Sonne zu sein, dichtete sie. Im Münchner Literaturhaus gibt's unter dem Titel Ich bin es nicht, ich bin's. Eine persönliche Ingeborg-Bachmann-Ausstellung. Unveröffentlichtes aus dem Nachlass, Persönliches wie ihre Schreibmaschine, ihre Garderobe sind zu sehen. Leitende Idee, die ästhetische Existenz einer verletzlichen Schriftstellerin zwischen Stilikone und Medienliebling. Andi Hörmann.
Literaturhaus München, Erdgeschoss. Aus Lautsprechern an den massiven Steinsäulen unter der Gewölbedecke hört man das Tippen auf einer analogen Schreibmaschine. Der 300 Quadratmeter große Raum ist in Gelb-Orange-Töne getaucht. Die Fenstertüren sind mit farbiger Folie abgeklebt. Der Titel der Ausstellung über Ingeborg Bachmann ist ein Zitat der Schriftstellerin.
Ich bin es nicht, ich bin's.
Die ausdrückliche Verneinung von Identität, gefolgt von einer flapsigen Selbstbehauptung. Für Tanja Graf, der Leiterin des Literaturhaus München, ist dieses titelgebende Zitat
die Auseinandersetzung von Ingeborg Bachmann mit ihrer Identität als Künstlerin und die vielen Facetten, die dieses Künstlerinnen-Dasein hat, das versuchen wir eben auch in der Ausstellung zu zeigen und mit diesem Titel so auch dieses Geheimnisvolle und dieses Nicht-Ergründbare mit thematisieren.
Ingeborg Bachmann, die sich selbst behauptende Nachkriegslyrikerin, steht wie kaum eine andere ihrer Generation für eine weibliche Selbstermächtigung in einer von Männern dominierten Welt. Dass sie auch eine regelrechte Stilikone war, das zeigt nun die Münchner Ausstellung mit Dutzenden von der Decke abgehängten, auf transparentem Kunststoffplatten gedruckten Porträts. Die wirken, als würden sie im Raum fast frei schweben.
Und andererseits wollten wir hier auch mit der Farbgebung in verschiedenen Pastelltönen, Rot, Orange, Rosa, auch die Farbkulisse aus Ingeborg Bachmanns Rom der 60er, 70er Jahre aufgreifen.
Anna Seethaler hat die Ausstellung kuratiert. Durch das warme, gelb-orangene Licht im Raum assoziiert man tatsächlich die Farben von Markisen auf den Terrassencafés in Bachmanns geliebtem Rom. Dazu passen wunderbar drei zum ersten Mal ausgestellte Kleidungsstücke von Ingeborg Bachmann.
Am äußeren Rand zieht sich sozusagen ihr Leben auf. So haben wir hier verschiedene Exponate, Briefe, Manuskripte, Belege für verschiedene Reisen, Fotos, in den Vitrinen chronologisch ihrem Leben nach angeordnet. Wir beginnen hier mit ihrer Geburtsstadt Klagenfurt, mit dem Kärnten ihrer Kindheit, gehen weiter in das Wien ihres Studiums, bis wir dann in der Mitte nach Rom kommen, das ab den 50er Jahren ungefähr ihr Lebensort war, mit verschiedenen Ausflügen über Zürich, auch einem kurzen Münchenjahr, weiter bis zum Ende ihres Lebens in den 1970er Jahren wieder in Rom.
Über Audioguides gibt es auch ein paar der berühmten Gedichte von Ingeborg Bachmann aus den Jahren 1948 bis 1957 im Originalton zu hören.
Dein Hut lüftet sich leis, grüßt, schwebt im Wind. Dein unbedeckter Kopf hat's Wolken angetan. Dein Herz hat anderswo zu tun.
Neben ihrer Olympus unter einem Glaskubus stehen andere analoge Schreibmaschinen, auf denen Ausstellungsbesucherinnen und Besucher herumtippen dürfen. Das wirkt wie ein Echo des Schaffens von Ingeborg Bachmann in dieser Münchner Ausstellung. Und tatsächlich hat sie hier 1957 auch mal gelebt und als Radioredakteurin gearbeitet.
Hier haben wir beispielsweise einen Brief von Ingeborg Bachmann an Hermann Kästen, in dem sie hier, Zitat, schreibt: Der Kaffee ist schlecht in München, der Herbst ausnahmsweise ganz schön. Aber für verwöhnte römische Augen ist er auch kein Trost.
Ein paar wenige solcher getippten Briefe und vergilbte Papierdokumente sind in Vitrinentischen ausgestellt. Chronologisch geht es im Uhrzeigersinn von einer Lebensstation zur nächsten. Im Mittelpunkt steht mit der Schreibmaschine das Werkzeug ihres Schaffens. Der Fokus dieser Ausstellung liegt aber weniger auf der Wirkung ihrer Texte, sondern vielmehr auf der Wirkung der Person Ingeborg Bachmann. Die Kleidungsstücke und die vielen Porträtaufnahmen werfen ein Licht auf das Stilbewusstsein dieser ikonischen Schriftstellerin, die schon zu Lebzeiten ein Medienstar war.
Sagt Andi Hörmann über die Ingeborg-Bachmann-Ausstellung in München. Zu mir ist Anja Reinhardt gekommen. Sie hat die Kulturmeldung und wird sie jetzt vortragen.
Seit einigen Wochen nun gehen in Georgien zehntausende Menschen auf die Straßen, um gegen das Gesetz zu ausländischer Einflussnahme zu protestieren. Am Dienstag wurde es verabschiedet, gestern allerdings hat Staatschefin Salome Zurabishvili ihr Veto dagegen eingelegt. Das ändert zwar erst einmal nichts an der Gültigkeit des Gesetzes, unterstützt aber die vielen Demonstrierenden, die darin auch eine deutliche Annäherung an Russland sehen. Der Filmmanager Gaga Shrehidze, der in Tiflis lebt, sagte gestern im Deutschlandfunk Kultur, dass sich die Proteste nicht nur auf die Hauptstadt und nicht nur auf die Straße beschränken.
Proteste gibt es überall. Natürlich gibt es oppositionelle Medien, die unabhängig sind, also nicht staatstreu sozusagen sind. Und da gibt es verschiedene Talkshows jeden Abend, also über Stunden geht das. Und viele oppositionelle Politiker und auch Künstler, prominente Schriftsteller, Maler und so weiter, Filmemacher treten dort auf und sprechen ganz frei, also über dieses Gesetz und welche Gefahren dieses Gesetz mit sich bringt.
Überhaupt kämen die Proteste vor allem von jungen Menschen und Menschen aus der Kultur, die mit dem neuen Gesetz die Kunstfreiheit bedroht sehen. Heute ist Internationaler Museumstag. Es gibt jede Menge Aktionen und Sonderprogramme anlässlich des Tages, der 1977 ins Leben gerufen wurde und der auch von der Politik gerne zum Anlass genommen wird, sich kulturnah zu präsentieren. So ist es seit 20 Jahren Tradition, dass der Bundesratspräsident oder die Präsidentin die Schirmherrschaft für den Internationalen Museumstag übernimmt. Das ist zurzeit Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern. Sie hat den Museumstag im Schloss Stavenhagen eröffnet. Der Verbandspräsident in Thüringen, Roland Krischke, wies allerdings darauf hin, dass die Museen von der Politik vor allem finanzielle Unterstützung bräuchten, nämlich für Forschung, Bildungsarbeit und Personal. Seine Forderung, ein geplantes Maßnahmenpaket zur Unterstützung der Thüringer Museumslandschaft bis 2035 umzusetzen. Um Kunstfreiheit geht es auch im Interview, das der Berliner Kultursenator Joe Cialo heute der Sonntagsausgabe der Zeitung Die Welt gegeben hat. Ein Berliner Museumsdirektor hat sich nämlich darüber beschwert, dass er deutlich weniger handlungsfähig sei, weil die internationale Kunstszene sehr skeptisch auf Berlin und das, wie es in der New York Times formuliert wurde, Klima der Angst und der Schuldzuweisungen seit dem Gazakrieg blicke. Cialo sprach sich für mehr Dialog und Perspektivaustausch und weniger Boykott aus. Künstlerinnen und Künstler, die antisemitisch seien, dürfen nicht mit öffentlichen Geldern gefördert werden, so Cialo. Im Verlauf des Interviews allerdings bleibt unklar, wo da die Grenze erreicht ist. Unklar bleibt auch, wo in der Kultur in den nächsten Jahren Einschnitte gemacht werden müssen, weil die finanzielle Lage, so Cialo, angespannt sei. Berlin müsse sich aber fragen, Zitat, wie wir der Welt den Umgang mit unserer eigenen Identität und unseren Kulturgütern vermitteln, Zitat Ende.
Die Kulturmeldungen waren das mit Anja Reinhardt am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Michael Kühler dankt für Ihr Interesse daran. Die Informationen am Abend berichten unter anderem darüber, dass Irans Präsident mit einem Hubschrauber verunglückt ist. Die aktuelle Lage in Israel wird doch dann aber auch Thema sein. Ihnen wünscht ein gutes Wochenende noch einmal Michael Kühler.